Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Anna Salbt am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Verbrechen und rätselhafte Kriminalfälle, das sind Ihre absolute Leidenschaft. 20 Jahre lang berichtete sie für die Wochenzeitung Die Zeit aus den Gerichtsgebäuden der Republik. Heute ist sie stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und mit ihrem Podcast Zeitverbrechen, in dem sie von den spektakulärsten Fällen berichtet, hat sie sich inzwischen auch einige Bekanntheit in Deutschland verschafft. Sabine Rückert ist mein heutiger Studiogast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo.
Ich habe es gesagt, seit Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit dem Bösen, mit den schlechten Seiten der Menschheit. Da habe ich mich natürlich gefragt, glauben Sie denn trotzdem noch an das Gute im Menschen?
Ja, natürlich. Also der Mensch besteht ja immer aus beidem. In jedem Menschen ist Gutes und Schlechtes gleichermaßen angelegt. Und es kommt sehr viel darauf an, was ihm widerfährt, um das eine oder das andere überhand nehmen zu lassen. Also es ist natürlich kein großer Verdienst, wenn man in einer netten Familie aufwächst, nette Eltern hat und immer gut behandelt wird. Alle Leute helfen einem, dass man durch die Schule kommt und man kriegt Nachhilfe und Mutti kocht was für einen und Vati fährt einen ins Gymnasium und so weiter und dass man dann am Schluss ein halbwegs anständiger Mensch wird, der dann womöglich noch Steuern hinterzieht, Klammer zu. Das ist jetzt kein großes Verdienst. Aber wenn man dann in einer Favela in Brasilien groß wird oder irgendwo in Afghanistan, wo es einfach auch zum Überleben gehört, Straftaten zu begehen, weil einem die Gesellschaft oder der Staat oder das gesamte Leben keinen anderen Raum lassen, da hat dann das Verbrechen einen anderen Stellenwert. Da hat es auch den Stellenwert, eine Überlebensstrategie zu sein. Und dazwischen bewegt sich der Mensch und je nachdem, was ihm widerfährt, darauf reagiert er. Und ich habe in meinen Podcast-Sendungen auch immer wieder Leute vorgestellt, die Verbrechen begangen haben. Ich habe ja auch viele kennengelernt, die auch schwerste Straftaten, Morde und so weiter begangen haben. Und wenn man sich da zurückblickt in deren Biografie, da wundert es einen fast schon, wenn da nichts Böses dabei rauskommt.
Und dafür muss man auch nicht in der Favela in Brasilien groß geworden
sein? Nein, das kann man auch in Deutschland erleben. Aber es gibt auch in Deutschland Ecken, wo man nicht so gerne hingeguckt wird und wo eben die schlimmsten und grausamsten Sachen passieren. Und das kommt dann eben einmal, zweimal, dreimal oder fünfmal im Jahr groß raus, wenn es dann um einen fürchterlichen Prozess geht. Alle schreien auf, wie konnte das passieren? Und dann dämmern sie wieder weg. Und um diese Zusammenhänge geht es mir in meinem Podcast. Also nicht nur darum, gruselige Geschichten zu erzählen oder schaurige und spannende Geschichten, sondern auch die Zusammenhänge mit dem Rechtsstaat, der dann damit fertig werden muss.
Und wahrscheinlich ja auch die menschlichen Schicksale dahinter, schätze ich
mir. Ja klar, die menschlichen Schicksale sind auch interessant, denn es ist auch interessant zu sehen, dass auch in den übelsten Menschen immer noch ein guter Kern ist oder ein Brückenkopf des Guten. Und in jedem netten Menschen auch ein Brückenkopf des Bösen. Und darum geht es auch in meinem Podcast.
Haben Sie da vielleicht für uns, für die Leute, die Ihren Podcast jetzt noch nicht kennen, gleich mal ein Beispiel, einen Fall im Kopf, den Sie mal so anreißen können?
Ja, ich habe einen Fall im Kopf, der im Oktober gesendet wird. Der wird sich mit einem Fall von Kindesmisshandlung beschäftigen, was eine ganz fürchterliche Sache ist, aber eben auch eine total öffentlichkeitswirksame und gleichzeitig auch eine, in der sich sehr klar spiegelt, wie die Gesellschaft verfasst ist. Also Kindesmisshandlung hat sehr häufig mit gesellschaftlichen Umständen zu tun, mit Vereinsamung. Es hat auch damit zu tun, dass Leute überhaupt nicht mehr kontrolliert werden. Soziale Kontrolle fällt komplett weg. Zum Beispiel Unser Tagesablauf, der wird ununterbrochen kontrolliert, ohne dass wir das merken und ohne dass uns das überhaupt bewusst ist. Also Sie und ich, wir stehen morgens auf, da sehen uns unsere Partner, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Nachbarn. Dann gehen wir ins Büro, dazwischen sehen uns die Leute an der Ampel oder Leute, wo wir tanken. Dann kommen die Kollegen, die uns den ganzen Tag sehen, am Abend gehen wir zum Sport. So läuft unser Tag ab und wenn wir dann irgendwann mal gefragt werden, was haben Sie letzte Woche gemacht, dann können wir das sagen und 10 Leute auch. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Fall von Kindesmisshandlung haben und zum Beispiel diesen Fall, um den es da gehen wird, dann sehen Sie, dass da Familien sind oder Paare sind mit einem Kind, die über Wochen niemand gesehen hat. Also die sind verschwunden, die sind von Radar verschwunden und mit ihren Familien sind sie verfeindet, mit ihren Nachbarn sind sie verfeindet. Man grüßt sich nicht, wenn man sich begegnet, schlägt man sich. Und die einzigen, die mit ihnen Kontakt haben, sind diejenigen, die beruflich mit ihnen Kontakt haben. Also Leute vom Jugendamt, von der Polizei und so weiter. Also die mit ihnen Kontakt haben müssen. Und da sehen Sie zum Beispiel ein gesellschaftliches Biotop, in dem akute Gewalt gegeneinander, gegen andere, aber auch innerhalb dieses Biotops entsteht und wo dann eben am Schluss ein Kind tot ist.
Gleichzeitig spricht so ein Fall aber natürlich auch so ein bisschen unseren Voyeurismus an. Also gerade weil er hinter verschlossenen Türen stattfindet und weil wir normalerweise von sowas nichts mitkriegen.
Ja, was heißt Voyeurismus? Ich glaube, dass das einfach das Interesse der Leute anspricht und auch die Frage, wie hätte ich reagiert und auf was muss ich achten? Natürlich kann man immer sagen, wer Kriminalgeschichten erzählt, berührt den Voyeurismus. Aber ich finde, das ist eine sehr, sagen wir mal, einfache Erklärung. Die reicht mir nicht aus.
Wie erklären Sie sich das dann, dass es gerade heute ja auch so ein ganz großes Interesse an echten Kriminalfällen gibt, an Krimis sowieso, Tatort und so weiter, aber auch eben echte Kriminalfälle, wie ja zum Beispiel Ihr Podcast zeigt, der ist ja ständig in den iTunes-Charts ganz oben.
Ich glaube, dass es damit zu tun hat, weil es gerade so viele Krimis im Fernsehen gibt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Also der Krimi, den wir da sehen, vor allem der Vorabendkrimi, der Tatort versucht ja noch ein bisschen wirklichkeitsnäher zu sein. Aber im Großen und Ganzen haben diese Fälle nur sehr bedingt was mit der Realität zu tun. Und die Erklärungen sind immer sehr einfach und alles muss in 90 Minuten erzählt sein. Man merkt, dass das sich Drehbuchschreiber ausgedacht haben. Und die orientieren sich vielleicht ein bisschen an der Realität, aber wenn es dann mühsam wird, dann gehen sie doch wieder auf Schema F. Und deswegen gucke ich mir jetzt diese Krimis nicht so furchtbar gerne an. Oder eigentlich gar nicht. Die echte Realität ist so kompliziert und hat eine so lange Vorgeschichte und der Mensch ist ein so komplexes Gebilde, dass ich glaube, dass das der Grund ist, warum die Leute sich dafür interessieren. Die interessieren sich für die Realität und sie interessieren sich auch für etwas, was sie nicht kennen. Also wir leben ja in einem Land, das sehr ruhig ist und in dem die Kriminalitätsquote, jedenfalls die entdeckte Kriminalitätsquote, relativ gering ist. Und deswegen haben wir natürlich auch Muße, uns von unserem Bett aus oder von unserem Sofa aus dann mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Weil wir eher keine Angst haben müssen, dass es uns selbst jemals betreffen wird.
Ja, wen betrifft schon Kriminalität? Also man kriegt vielleicht mal den Regenschirm geklaut oder die Brieftasche, wenn man Pech hat. Aber das war's dann auch schon. Die Leute, die mit wirklicher Kriminalität zu tun haben, sind sehr wenige in Deutschland. Aber gleichzeitig ist eben der Mensch in der kriminellen Situation, sei er Täter, sei er Opfer. Und wenn er dann mal Opfer ist, ehrlich gestanden, dann erholt er sich davon fast nicht mehr. Das habe ich auch festgestellt. Also ich habe auch immer wieder mit Opfern zu tun, mit richtigen Kriminalitätsopfern. Die erholen sich dann gerade in so einer ausgewogenen und saturierten Gesellschaft ganz schlecht, weil um sie herum ist alles bester Stimmung und sie selber sind rausgefallen aus der Welt. Aber ich glaube auch, dass die Leute sich einfach für Menschen interessieren, die in einer akuten Situation sind. Also die Ausnahmesituation ist, glaube ich, etwas, was die Leute generell interessiert. Mich auch. Ausnahmesituationen sind immer etwas Besonderes, weil es auch darum geht, sich die Reaktionen der Betroffenen vorzustellen, sich in sie hineinzuversetzen. Ich glaube, dass das Interesse an Kriminalgeschichten auch sehr viel mit Empathie zu tun hat. Also deswegen interessieren sich auch mehr Frauen als Männer für diese Geschichten.
Gutes Stichwort. Da wollte ich jetzt nämlich nochmal auf Sie zurückkommen. Sie haben ja Kommunikationswissenschaft, Theologie und Markt- und Werbepsychologie studiert. Mhm. Hat Ihnen damals schon sowas vorgeschwebt wie Gerichtsreporterin?
Nein, mir hat gar nichts vorgeschwebt. Also ich habe in meiner Jugend vor allem nicht gewusst, was ich machen soll. Also es war jetzt, ich habe jetzt nicht aufgewacht und habe eines Tages beschlossen, ich werde jetzt Kriminalreporterin, sondern im Gegenteil. Ich hatte nach dem Abitur, das ich mit Hängen und Würgen errungen habe, ich habe ja vorhin von den Kindern gesprochen, die von ihren Eltern verhätschelt werden. Ich bin so ein Kind und meine Eltern haben auch wirklich alles daran gesetzt, dass ich das Abitur irgendwie kriege, was gar nicht so selbstverständlich war, weil ich hatte katastrophale Noten. Und ja, und danach, als ich das Abitur dann hatte, wusste ich erstmal über langen Zeitraum überhaupt nicht, was ich machen soll. Und Kommunikationswissenschaft ist ein Verlegenheitsstudium. Würde ich auch heute niemandem raten, das zu machen. Und ich habe dann ein Verlegenheitsmagister gemacht und wusste auch danach nicht, was ich machen soll. Ich hatte eine ganz lange Strecke in meinem Leben, in der ich selber instabil war, würde ich sagen, in der ich überhaupt nicht wusste, was das Leben mit mir vorhat. Das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil uns ja wahrscheinlich hier wieder junge Leute zuhören und die alle glauben, ich sei also schon geboren worden als stellvertretende Chefredakteurin. Das bin ich nicht, sondern ich hatte eine sehr lange Durststrecke. Dann habe ich mich sehr schnell sehr stabilisiert und bin an meinen Weg gegangen.
Auf Ihren Werdegang werden wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt interessiert mich aber doch noch, bevor wir das erste Lied, das Sie uns mitgebracht haben, schon hören. Was macht denn eine gute Gerichtsreporterin aus? Ist das Handwerk? Muss man das einfach lernen? Oder gehören da schon auch Talente dazu, die Sie vielleicht mitbringen?
Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, es gibt Dinge, die man lernen kann. Das heißt, wie man recherchiert, lernt man. Und welche, worauf es ankommt und also das Übliche, was man in der Journalistenschule lernt. Ich war ja in der Journalistenschule nach meinem Studium. Und dann gibt es Dinge, die kann man nicht lernen. Und dazu gehört zum Beispiel das Interesse an Menschen, das Interesse an der Rechtsprechung, die Beharrlichkeit. Ich habe in meinem Leben sehr unterschiedliche Reporter kennengelernt. Reporter, die haben geklingelt, wenn keiner aufgemacht hat, war die Sache für sie erledigt. Und es gibt Reporter, die setzen sich dann 3 Tage lang vor die Tür und kommen dann mit der Geschichte.
Welche Sorte sind Sie?
Ich bin die Sorte 2, sonst hätte ich keinen Erfolg gehabt. Denn die Kriminalreportage ist ohne einen gewissen Einsatz. Und mit Einsatz meine ich manchmal Tag und Nacht nicht zu haben. Kein Mensch wartet auf den Kriminalreporter. Der Kriminalreporter arbeitet gegen Widerstände an. Jeder hat was zu verbergen oder hat keine Lust, über seinen Werdegang oder über die ganzen komplexen Sachverhalte zu sprechen. Es ist hochgradig belastet mit Gefühlen und mit Tabus. Und dahin durchzudringen und da sich durchzubohren, das ist die Aufgabe des Kriminalreporters. Und wenn man es da nicht mit ganz hartgesottenen oder hartnäckigen Menschen, hartgesotten ist der falsche Ausdruck, das sind oft ganz liebe und freundliche Menschen, aber eben nicht Leute, die nach dem ersten Mal aufgeben. Wenn man es mit
die Kriminalreporter jetzt nicht.
Ich rede jetzt von den Kriminalreportern, ja. Wenn solche Leute dann eben nicht locker lassen, dann kommen sie auch mit der großen Geschichte nach Hause.
Aber das heißt schon, Sie müssen quasi qua Beruf auch manchmal Leute zwingen, mit Ihnen zu reden, weil die ja eigentlich erstmal nicht wollen.
Nö, ich bin nicht die Polizei. Die Polizei kann das bis zu einem gewissen Grad, kann sie Leute zwingen. Staatsanwaltschaft kann die Leute ganz sicher zwingen oder kann jedenfalls sie dafür bestrafen, wenn sie es nicht tun. Der Reporter kann überhaupt niemanden zwingen. Er kann jemandem auf den Wecker gehen. Und ich meine jetzt nicht damit die Fernsehanstalten oder die Hörfunkanstalten, die dann oder die Schreiberlinge, die dann in großer Zahl sich vor irgendwelchen Häusern versammeln und Leute belagern, denen was Fürchterliches widerfahren sind, sondern ich meine damit Menschen, die auf eine empathische und freundliche und wirklich interessierte und hintergründige Weise auf andere zugehen und sie dadurch bewegen, mit ihnen zu sprechen. Und anders geht es nicht, denn niemand ist verpflichtet, mit dem Reporter zu sprechen. Niemand. Der Reporter stößt immer auf Freiwilligkeit oder verfehlt seinen Beruf, weil er sich daneben benimmt und zum Beispiel irgendwie eindringt in Wohnungen oder Gärten. Das ist nicht das, was ich meine.
Die Hirte wunderbare Heil.
Wer nur den lieben Gott lässt walten, von Johann Sebastian Bach, in diesem Fall interpretiert vom Münchner Cantamus-Chor. Sabine Rückert, was macht dieses Lied mit Ihnen?
Ja, es rührt mich. Ich bin damit aufgewachsen. Ich komme ja aus einer Pastorenfamilie und in diesem Lied, würde ich sagen, spiegelt sich meine Jugend. Ich komme aus einem sehr frommen Haushalt und mein Vater war Pfarrer und meine Mutter Pfarrerstochter. Also ich bin mit Bach und der Bibel aufgewachsen. Und dieses Lied ist der Inbegriff, glaube ich, meiner Jugend. Also ein großes Vertrauen in Dinge, die man nicht selber in die Hand nehmen kann und die einem widerfahren.
Das heißt aber gar nicht unbedingt ein strenger Haushalt, das hätte ich jetzt gedacht bei so einem Lied.
Nö. Also sagen wir mal so, meine Eltern hatten sehr viele Kinder, ich bin die Kleinste gewesen. Und als meine Eltern bei mir angekommen waren, da waren sie schon relativ alt. Also meine Mutter war 45 Jahre, als sie mich geboren hat. Mein Vater war also fast schon 50. Und ich bin eigentlich mit meinen Großeltern aufgewachsen. Und die hatten dann schon alle ihre erzieherischen Ambitionen, hatten sie schon verfeuert an meine 5 Geschwister. Und als sie bei mir angekommen waren, waren sie milde gestimmt. Und ich war ihr Ein und Alles, ihr Nachzügler. Und da haben sie wahnsinnig viel gefühlsmäßig investiert in dieses letzte Kind. Und das war ich. Und davon habe ich unglaublich profitiert. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, mit den alten Eltern, die anderen haben alle 20-jährige Mutter, warum ist meine, also in der Schule bin ich abgeholt worden von einer Frau, die war über 50 und hatte graue Haare. Meine Mutter hat sich auch nicht gefärbt oder so, sondern Pfarrerstochter, also die war so richtig evangelisch. Und meine Klassenkameraden haben gesagt, da, deine Oma holt dich ab. Und habe ich mir auch gedacht, oh je, meine Mama ist so alt. Aber dann, also je älter ich wurde, umso mehr habe ich begriffen, was für ein Glück das für mich war, dass ich so unglaublich kluge und lebenserfahrene und reflektierte Eltern hatte. Also ganz toll.
Sie haben es ja dann quasi auch selbst so gemacht, auch relativ spät.
Ja, ich habe Ende 30 dann ein Kind bekommen und auch nur eines. Also ich habe dann nicht mehr 5 gekriegt, sondern nur eines. Aber es tut mir heute leid, muss ich sagen. Jetzt bin ich 58 Jahre alt und heute hätte ich gerne 4, 5 Kinder. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen, es geht halt nicht.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf Bach zurückkommen. Sie haben mir geschrieben, bevor Sie Ihren Freund, jetzigen Mann, kennengelernt haben, gab es nur Bach für Sie. Man muss sagen, Sie haben mit 17 Ihren Freund damals kennengelernt. Aber ich habe mich gefragt.
Sie meinen jetzt von der Musik her?
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ich war ja nicht in Bach verliebt oder so.
Nein, nee. Von der Musik, die Sie gehört haben.
Ja, also ich habe nicht viel Musik mitgekriegt zu Hause, außer geistliche Musik. Wir haben Chansons haben wir schon gehört. Oder Georg Kreisler, den wir vielleicht ja auch noch hören, den ich auch mitgebracht habe. Aber wir haben keine Jazz oder Rock oder diese ganzen Dinge. Die moderne Musik, die kannte ich nicht. Also ich habe Radio gehört zu Hause manchmal, aber Doors oder Deep Purple oder diese ganzen Jethro Tull, was ich dann alles später durch meinen Freund mitgekriegt habe, davon war ich weit entfernt.
Aber es hat Ihnen auch nicht gefehlt? Also Sie haben auch nicht rebelliert oder irgendwie versucht, da ranzukommen?
Nö, ich hab nicht rebelliert. Meine Rebellion war vielleicht dann später, dass ich eben nicht wusste, was ich machen soll. Das war dann eine Art Lähmung. Das war dann die Kehrseite dieser Anteilnahme meiner Eltern an mir. Die anderen waren längst aus dem Haus. Ich war noch da und ich habe dann die volle Ladung abgekriegt der elterlichen Liebe. Die hat mich aber dann auch über lange Zeit gelähmt und diese Unentschlossenheit und dieses Nichtwissen, wohin mit mir, das hatte wahrscheinlich auch damit zu tun.
Und trotzdem haben Sie sich dann aber auch gleich, also den Nächsten gesucht, weil wie gesagt, Sie haben Ihren Freund, jetzigen Mann, in der Schule schon kennengelernt.
Ja, mit 17. Wir sind jetzt schon 41 Jahre zusammen. Also ich habe ihn in der Schule kennengelernt, mein Klassenkamerad geheiratet, allerdings erst 20 Jahre später oder 25 Jahre später. Er hatte damals so einen Lockenkopf, also fast schon so einen Afro-Look. Heute hat er kaum mehr Haare auf dem Kopf. Also sie hat sich sehr verändert, aber innerlich nicht.
Das wäre meine Frage gewesen. Von 17 bis Ende 50, Mitte, Ende 50 verändert man sich doch extrem. Wie schafft man das, zusammenzubleiben?
Man schafft es dadurch, dass man nicht dauernd aufeinander sitzt. Erstens haben wir es, glaube ich, geschafft dadurch, dass wir beide aus sehr stabilen Elternhäusern kommen. Also wir haben es vorgelebt bekommen, dass Leute zusammenhalten, auch wenn mal irgendwie es reinregnet. Und dass man nicht auseinanderläuft und dass man vor allem nicht die Kinder im Stich lässt. Das war ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass er natürlich unglaublich, er ist unglaublich langmütig und freundlich. Also er ist ein unheimlich freundlicher und besonnener Mann. Also der würde nie irgendeine Kurzschlusshandlung begehen oder aus Wut irgendwas machen. Das, davon habe ich natürlich sehr profitiert.
Sagen, sind Sie die Gegenspielerin?
Ja, ich bin der. Wir ergänzen uns total. Jeder hat die Eigenschaften, die der andere nicht hat. Ja, und dann sind wir auch nicht die ganze Zeit zusammen gewesen. Also wir waren immer ein Paar, aber wir haben nicht immer zusammen gelebt, sondern wir haben viele Jahre getrennt gelebt, auch in verschiedenen Städten, München und Hamburg oder Berlin und München. Und also wir haben uns zum Teil auch nur 3-4 Mal im Monat gesehen, was auch, glaube ich, gut getan hat, weil wir haben uns in dieser Zeit verändert, ohne dass der andere das richtig mitgekriegt hat. Und richtig zusammengezogen, so für alle Zeiten, sind wir eigentlich erst kurz bevor unsere Tochter geboren worden ist, also Mitte 30.
Wenn ich jetzt noch ein bisschen Küchenpsychologie bemühen darf, könnte man aber natürlich auch sagen, dass bei so einem Job, wo es ganz viel um Unbeständigkeiten, um Unsicherheiten, um Wahrheiten, die man vielleicht noch nicht kennt, geht, dass man sich da oder sie sich in diesem Fall vielleicht auch einfach Stabilität dann im Privaten sucht?
Ja, klar. Ich habe ein extrem stabiles Leben. Also ich bin ja auch seit 27 Jahren bei der Zeit, seit 1992. Ich habe seit 41 Jahren denselben Lebenspartner und ich wohne auch seit 27 Jahren in derselben Wohngemeinschaft. Also ich wohne mit Freunden zusammen, wir wohnen nicht alleine, sondern wir haben einen größeren Freundeskreis, mit dem wir zusammen leben in einem Haus. Und auch das ist extrem stabil. Also meine Tochter sagt immer, wenn sie die Alben durchblättert, die Fotoalben, hat sie früher als Kind gesagt, Mama, in deinem Leben tut sich ja gar nichts. Es sind ja immer dieselben Leute drauf. Und es stimmt auch. Und ich bin mir aber heute sicher, dass das mein Glück war und dass das überhaupt ein Glück ist, wenn man Menschen hat, die so viele Jahre und Jahrzehnte zu einem halten und auf die man sich auch verlassen kann, wenn man in Not kommt. Und das macht einen unglaublich, unglaublich stark.
Als Sie 27 Jahre alt waren, gab es aber einen Einschnitt in Ihrem Leben, der wahrscheinlich nicht vorauszusehen war. Ihr Vater ist gestorben und Sie haben mir gesagt, da sind Sie erwachsen geworden.
Ja, das stimmt auch. Ich habe ja vorhin erzählt, dass meine Eltern mich so eingepackt haben. Und als mein Vater gestorben ist, der ist sehr schnell gestorben. Der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist innerhalb eines Monats gestorben. Also der Krebs wurde am 1. August 1988 diagnostiziert und am 31. August ist er gestorben. Und und dann war ich sozusagen ledig dieser Fürsorge, aber ich war auch ledig der ständigen Anteilnahme. Also ich bin da aus diesem Krankenhaus rausgekommen und habe mir gedacht, so, jetzt bist du selber dran. Und so war es dann auch, tatsächlich. Ich habe dann am selben Tag noch einen Platz auf der Journalistenschule, Axel Springer Journalistenschule bekommen. Es war also wie ein Zeichen. Und habe dann da 2 Jahre Ausbildung gemacht, unter ziemlich harten Bedingungen, nämlich bei der Bild-Zeitung, bei den Polizeireportern auch. Ja, und danach wusste ich, wohin es geht. Und diese Zeit hat mich dann auch sehr nachhaltig beeindruckt bei der Bild-Zeitung, muss ich sagen.
Über diese Zeit reden wir in der zweiten Hälfte der Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Jetzt vor den Nachrichten noch ein Lied, das mein heutiger Gast Sabine Rückert mitgebracht hat. Udo Lindenberg, Stark wie zwei. Sabine Rückert, wollen Sie noch was dazu sagen?
Ja, das hat Udo Lindenberg ja geschrieben, als sein Bruder gestorben ist. Und das wusste ich nicht. Ich habe das erst kürzlich gelesen. Ich habe gedacht, er hat das geschrieben, weil sein Vater gestorben ist. Und so habe ich mich auch gefühlt, als er gestorben ist. Ich hatte den Eindruck, so jetzt ist die ganze Kraft auf mich übergegangen. Und so war es auch.
Ein Irrtum, ich krieg das gar nicht klar. Die rufen gleich an und sagen, es ist doch nicht wahr. Es war nun Versehen, war ein falsches Signal aus irgendeinem fernen Sternental. Ich wähle deine Nummer, doch du gehst nicht mehr ran. Mir wird schockmäßig klar, es ist doch wahr. Du kommst nicht mehr, doch ich lass mich davon nicht zu Boden schmettern. plötzlich übern Fluss rüber. Ich spür deine Kraft, geht voll auf mich über. Stark wie zwei. Ich geh die Straße runter.
Herzlich willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Anna Seibt und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gesprächsgast Sabine Rückert. Sie ist Gerichtsreporterin, stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, gibt einmal im Monat ein Heft namens Verbrechen heraus.
Es ist nicht einmal im Monat. Wir kommen deutlich seltener, weil wir das nebenher machen. Also ja, im Moment kommt es zweimal im Jahr. Vielleicht wird es nächstes Jahr mehr. Mal sehen.
Okay, vielleicht wird es irgendwann mal einmal im Monat sein. Auf jeden Fall gibt es öfter einen Podcast, den Zeitverbrechen-Podcast.
Den gibt es alle 14 Tage dienstags, ja.
Und bevor wir darüber sprechen, wie man diese ganzen Jobs unter einen Hut bringt, hören wir jetzt ein Lied, das Sie sich gewünscht haben. Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open.
Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit.
Into the Great Wide Open von 1991. Sabine Rückert, das ist jetzt eine ganz andere Stimmung als die letzten zwei Lieder, die Sie uns mitgebracht haben. Mit diesem Lied beginnt vielleicht auch ein ganz neuer Teil Ihres Lebens?
Ja, so ist es auch. Also es hat, ich habe ja vorhin von dem Tod meines Vaters erzählt. Ich bin dann 2 Jahre auf die Axel Springer Journalistenschule gegangen und war da vor allem, also eigentlich ausschließlich bei der Bild-Zeitung oder bei einem Privatradio dazwischen mal oder bei der Bild am Sonntag. Aber ich habe die Welt der Bildzeitung eigentlich nie verlassen in dieser Zeit. Und das war für mich total fremd. Ich komme, ja, habe ich ja erzählt, aus einer sehr bürgerlichen und sehr theologisch geprägten Familie. Aber in der Bildzeitung galten natürlich andere Gesetze. Da galten nicht jetzt die Bibelworte und so weiter, sondern da wurde schon hingelangt.
Aber hat Sie das überrascht, als Sie dann...
Nein. Ich wollte eigentlich auch nicht zur Bildzeitung. Man konnte sich da was wünschen, wo man hinkommt. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass die Ausbildung damals beim Springer Verlag so verlief, dass man praktisch ununterbrochen im Einsatz war. Also es gab nicht diese langen theoretischen Phasen, wo man dann das Schreiben lernt und wo man lernt, was ist eine Reportage. Das gab es auch, aber sehr kurz. Wir hatten in den 2 Jahren Ausbildung hatten wir 2-mal einen Monat und der Rest war an der Front sozusagen. Und ich fand das ehrlich gestanden sehr gut, wenn man gute Ausbilder hat. Und ich hatte ja also für meine Begriffe gute Ausbilder. Dann profitiert man da unglaublich davon. Also wie man schreibt, wie man sich ausdrückt, das hatte ich alles vorher schon gelernt. Ich hatte ja studiert und ich hatte das Abitur und ich hatte auch durch mein Elternhaus einen sehr großen Wortschatz, auch durch die Bibel. Also das theologische Leben ist ja sehr reflexiv und man hinterfragt sehr viel und überlegt sehr viel und dadurch kommt eben ein unglaublicher Wortschatz auch raus. Und schreiben konnte ich auch schon immer. Das war nicht das Problem. Das Problem war, wie finde ich mich in der Welt zurecht und wie setze ich mich durch. Und das habe ich da gelernt.
Und wenn die Moral klang so ein bisschen auch an, die ja vielleicht bei der Bild-Zeitung nicht genau die gleiche
die
ist
Moral
wie im Pfarrershaus.
Das war dann ein Clash, der dann auch letztlich nicht dazu geführt hat, dass ich geblieben bin. Das passte nicht zusammen. Meine Erziehung und meine Vorstellungen auch von der Welt passten nicht zu den Vorstellungen der Bild-Zeitung. Aber man lernt natürlich, gegen Widerstände an zu recherchieren. Und das weckt die Vitalität und das weckt den Kampfesgeist. Und das habe ich da gelernt. Und da hatte man auch eine Leserschaft, die ein eigenartiges Zutrauen zur Bildzeitung hatte. Die hat ihre Interessen vertreten. Und da kam ich in Viertel, die ich nie vermutet hätte in Deutschland oder in München, in diesem reichen, gemütlichen München mit seinen Biergärten und seinen Gamsbärten. Da gab es Viertel, wo die Leute unter unbeschreiblichen Zuständen lebten. Und wenn sie krank wurden, dann wurden sie nicht behandelt, weil das weiß ich alles, weil ich diese Geschichten dann auch aufgedeckt und geschrieben habe. Und die wandten sich dann an die Bild-Zeitung und sagten, ich bin gestern mit einem eitrigen Zahn an der Klinik gewesen und da hat man mich nicht behandelt.
Weil und dann sind Sie zu denen hingefahren?
Und dann bin ich zu denen hingefahren. Oder Leute, die aus der Wohnung rausgeflogen sind und die dann gezeltet haben an irgendwelchen Flüssen. Da wohnten sie dann mit ihren Kindern im Zelt an der Isar. Und ich bin dann da rein und dann ein zahnloses Lächeln hat mich dann begrüßt. Und da habe ich mir gedacht, schau hin. Das weißt du alles gar nicht. Und so habe ich eigentlich auch die dunkle Seite der Gesellschaft kennengelernt, weil die haben sich dann auch an uns gewandt. Und dafür bin ich heute auch sehr froh.
Und Sie haben damals schon Polizeiberichterstattung gemacht. Sie haben quasi schon Blut geleckt.
Ja, ich wurde dann, weil man nicht so richtig wusste, wohin mit mir, hat man mich dann den Polizeireportern zugerechnet. Und ich wurde ja dann auch weitergeschickt. Also ich war dann nicht nur bei Bild München, ich kam dann zur Bild nach Hamburg. Da ging es dann ganz anders zu. Das war eine große Boulevardzeitung da. Die war also gar nicht mehr zu vergleichen mit dieser, ja, man muss fast sagen, Underdog-Situation in München. Und dann kam ich zu Bild nach Berlin und dann kam ich bunt, also die bundesweite Bild. Ich habe da die Bildzeitung also von vorne und bis hinten kennengelernt in 2 Jahren Ausbildung. Und auch habe ich da mein Interesse an der Kriminalberichterstattung, damals noch Polizeireporter, auch entdeckt. Und die hat mich dann auch nie wieder verlassen.
Und dann haben Sie aber die Bild erstmal verlassen und dann musste ich ehrlich gesagt sagen, habe ich sehr gestutzt. Dann sind Sie zur Taz.
Ja.
Wie ist das denn passiert? Von der Bild zur linken Tageszeitung in Berlin, dass die Sie überhaupt genommen haben,
wenn ich das so sagen darf? Ja, die wollten mich natürlich auch erstmal nicht. Also ich habe bei der Bild-Zeitung aufgehört. Die Mauer fiel in diesem Jahr auch noch. Und ich glaube, dass die sich auch ziemlich geärgert haben, dass ich da aufgehört habe, denn die brauchten jetzt jede Hand. Die mussten ja die neuen Bundesländer sozusagen mit Redaktionen aufbauen. Aber ich bin dann trotzdem gegangen, weil es nicht meine Welt war. Es war eine fremde Welt. Ich brauche eine Umgebung, in der ich selber gelte. Also es kann nicht sein, dass ich schon mal unterschreiben muss, wofür ich bin und wogegen ich bin. Das ist ja bei Springer so, dass man schon bestimmte Richtlinien des Verlags unterschreiben muss. Da bin ich dagegen. Ich möchte nicht meinen Verstand an der Garderobe abgeben und mir schon gewisse Denkverbote auferlegen, noch bevor ich die Redaktion betrete. Das geht nicht. Und so ähnlich war es dann aber auch bei der Taz. Also ich habe mich ich habe mich erstmal beworben, dann wollten die mich nicht. Die haben mir nicht mal geantwortet. Natürlich auch meine ganzen Bewerbungsartikel, die waren natürlich alle aus der Bildzeitung ausgeschnitten. Das fanden die unmöglich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die müssen mich halt kennenlernen, dann denken sie anders. Und bin dann als Reporterin dorthin gekommen für ein journalistisches Magazin und habe gesagt, ich möchte gerne ein Porträt schreiben über die neue Chefredakteurin. Giorgia Torno hieß die. War eine ziemlich attraktive und muntere und lustige Frau und die hat damals die Taz geleitet, ganz neu. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein Porträt über diese Frau und diese Zeitung unter dieser Frau schreiben. Und das habe ich dann auch getan und dabei haben die sich dann meiner entsonnen, denn die haben, wie das bei der Taz ist, das ist ja so basisdemokratisch und meine Bewerbung ging nicht an den Chef, sondern alle waren Chef und alle blätterten da beim Frühstück mit ihren Wurstbrotfingern in meiner Bewerbung rum und sahen das Bild und deswegen dachten sie auch erst, sie kennen mich irgendwoher. Und dann nach dem dritten Tag hat sich das dann rausgestellt, dass ich mich da beworben hatte. Und dann haben die mich tatsächlich genommen und haben mich in die Nachrichtenredaktion gesteckt. Und da war ich dann ein Jahr lang Nachrichtenredakteurin, wo ich auch wieder viel gelernt habe, wo ich dann aber auch weggegangen bin, weil auch dort hatte ich nicht den Eindruck, dass ich frei denken kann.
Es war ja eine sehr politische Zeit damals in den 80ern. Sie haben es gesagt, es war so um den Mauerfall rum, davor noch mit Friedensbewegung. Waren Sie eigentlich auch selber politisch aktiv?
Nein, ich war nie politisch aktiv und ich war auch nie in einem Verein oder irgendwo. Ich war immer, also das ist der einzige Verein, in dem ich bin und bleiben werde, ist die Evangelische Kirche.
Der bleiben Sie treu?
Ja, der bleibe ich treu, das ist das Mindeste.
Dann hören wir das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben, Jeff Russo. Das ist die Titelmelodie der Serie von Netflix Fargo.
Ja.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein heutiger Gast ist Sabine Rückert, preisgekrönte Gerichtsreporterin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Vorhin, Frau Rückert, haben Sie mir erzählt, dass Sie zumindest deutsche Krimiserien nicht so gerne hören. Jetzt haben Sie sich aber die Titelmelodie einer amerikanischen Krimiserie, quasi Fargo, von Netflix ausgesucht.
Ja, weil man sieht an dieser Musik, die erinnert mich unglaublich an den Wahnsinn, der im Verbrechen wohnt. Also die Serie Fargo oder auch der Film Fargo von den Gebrüder Coen ist ja ganz berühmt und er zeigt den Wahnsinn, der in einem Verbrechen wohnt, vor allem wenn die Leute, die Verbrechen begehen, das nicht zu Ende gedacht haben. Und eines führt zum anderen und alles führt am Schluss in die Katastrophe. Und das ist ganz oft wirklich so in der Realität, wenn man es mit wirklichen Verbrechen zu tun bekommt. Die nehmen absurde Wendungen und der Zufall spielt da noch dazu. Und das sieht man in dieser natürlich ins Irre überzeichneten Serie oder in diesem Film. Aber das erinnert mich am meisten an die Realität. Und das fand ich auch an der Serie echt irre und toll. Und das interessiert mich auch am echten Verbrechen, dass es eben lebendig ist und kein statisches, sondern ein vitales Geschehen, das oft ganz woanders hinführt, als man dachte.
Fällt Ihnen da spontan ein konkreter Fall dazu ein, der so wahnsinnig war, dass Sie es vielleicht selbst trotz Ihrer Erfahrungen nicht glauben konnten?
Ja. Ich habe einen Fall, der mich besonders berührt, der auch einen Wahnsinn im Kleinen hat. Das handelt sich um einen jungen Mann, der bei mir in der Gegend gelebt hat. Der war 18 Jahre und war ein Abiturient. Und der ist eines Abends mit seinen Freunden in eine große Disco gegangen in Schleswig-Holstein und hat sich dort total betrunken. Und auch weil er jetzt sein Abitur hatte und er war total besoffen und ist dann aus dieser Disco unbemerkt entwichen und ist Luftschnappen gegangen und hat dort auch unter Einfluss der kalten Luft dann den Verstand verloren. Also der ist dann umgefallen und wurde dann von einem Notarzt aufgegriffen und wurde da versorgt und aber dann von dem Notarzt eben wieder in der Dunkelheit entlassen und hat dann angefangen, bei Leuten, die dort wohnen, zu klingeln. Also neben der Disco lebte eine Familie und da hat er geklingelt und hat dann die Leute rausgeholt und hat gesagt, er würde dort wohnen. Hat behauptet, er lebe dort. Und hat nicht aufgehört damit. Also die haben dann die Polizei gerufen, die Polizei hat ihm gesagt, er soll verschwinden. Und dann kam er immer wieder und ist auch hinten über den Gartenzaun geklettert und hat versucht, in sein Bett zu kommen. Und war also vollkommen von Sinnen. Und diese Leute haben dann die Polizei erneut gerufen und die Polizei hat dann den jungen Mann mitgenommen und hat gesagt, sie würden ihn jetzt ausnüchtern und hat ihn in den Wagen gesteckt, in den Polizeiwagen und dann haben sie ihn in die Einsamkeit gefahren, in irgendeine verlassene Gegend, wie in Fargo, wo auch die Gegend immer verlassen und einsam und baumlos ist, meistens auch noch sehr kalt und auch hier war es sehr kalt, es war Dezember, 4. Dezember. Und sie haben ihn dort in der Eiseskälte mit Jeans und T-Shirt begleitet, rausgeworfen aus dem Polizeiwagen. Also in der Krummesser Heide in Schleswig-Holstein. hat er sich dann, um auf sich aufmerksam zu machen, auf die Straße gesetzt und hatte 2,0 Promille. Und dann kam ein Auto und ist über ihn drüber gefahren. Und die Polizei hat das dann versucht zu kaschieren und um verschwinden zu lassen. Die hat es versucht als Unfall hinzustellen. Und nur diese Nachbarn, bei denen er vorher geklingelt hatte, die haben durch Zufall von seinem Tod erfahren und haben dann den Eltern Bescheid gesagt. Und die Eltern haben einen Anwalt gefunden, der sich da tatsächlich 2 Jahre lang dahinter geklemmt hat, dass die Staatsanwaltschaft diesen Todesfall ermittelt. Und dann kam das raus, alles. Dass die Beamten, um ihn los zu sein, einen jungen, vollkommen betrunkenen Mann, mitten in der Dunkelheit. Und man sieht die Hand vor Augen nicht dort. Ich war dort. Ich war dort auch im Dezember. Ausgestoßen hat. Es war unvorstellbar für meine Begriffe und ist es auch heute noch. Aber die beiden sind bestraft worden.
Man spürt ihnen auch die Fassungslosigkeit an, obwohl sie solche Fälle wahrscheinlich auch nicht nur einmal darüber berichtet haben. Wenn sie sowas hören und sich mit sowas beschäftigen und darüber berichten, haben sie da in die Justiz noch Vertrauen?
Ja. Ich habe schon Vertrauen in die Justiz, aber ich weiß eben auch, dass die Justiz wie alles andere auch aus Menschen besteht. Und die Menschen, wenn die nichts taugen, dann hilft auch die schönste Justiz nichts. Also letztlich basiert doch alles und auch das schönste System auf der Integrität derer, die es vertreten. Die Leute, die so viel Macht haben, wie Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamte, die müssen eigentlich ganz besonders integer sein. Und das ist nicht immer der Fall. Und dafür gibt es die Presse.
Die ja auch vierte Macht genannt wird. Ich habe dazu in der Zeit ein Zitat gefunden, und zwar von Thomas Melzer, der ist Richter in Brandenburg. Und der hat in der Zeit, in ihrer Zeitung geschrieben, die Bereitschaft der Strafrichter, sich die Presse ins Haus zu holen, ist in dem Maße gesunken, in dem die Hybris einiger Gerichtsreporter ins Kraut schoss. Deren mediale Verhandlungsbegleitung verwischt gelegentlich Funktion und Mandat von dritter und vierter Staatsgewalt und sorgt für eine Öffentlichkeitswirkung, vor allem für Angeklagte, Opfer und Zeugen, gegen die der Richterspruch und seine Begründung in der Leere des Sitzungssaals ohne Echo verhallt. Was nützt dem Angeklagten ein rechtskräftiger Freispruch an diesem Ort, wenn ihm fortan das Stigma der verurteilenden Schlagzeile auf die Stirn geschrieben steht? Was entgegnen Sie solchen?
Er hat recht. Also die Vorverurteilung von Angeklagten, das ist ein großes Problem. Und vor allem ist ein Problem, dass sehr viele Leute mit Gerichtsreportagen betraut werden, die von der Sache nichts verstehen. Es gibt natürlich ein paar tolle Gerichtsreporter, aber die allermeisten verstehen nicht viel davon. Das merkt man dann auch, wenn man ihre Stücke liest. Und dann wird dann von der Bestie gefaselt, die da sitzt und so weiter. Und man sah ja am Fall Kachelmann auch sehr gut, wohin das führt. Dass nämlich jemand, der am Schluss freigesprochen wird, am Anfang von der gesamten Presse gejagt wird. Das war eine unglaubliche Schweinerei damals.
Sie und die Zeit waren eine der wenigen Medien, die sich da schon sehr früh auf die Seite Kachelmanns gestellt haben oder zumindest gesagt haben, der kann nicht diese Vergewaltigungen, die ihm vorgeworfen wurde, getan haben. Ihnen wurde ja dann wiederum vorgeworfen, dass das auch schon eine Art Vorverurteilung ist, also quasi auf eine positive Art und Weise als Journalist nicht mehr die Distanz zu wahren, sondern sich wirklich auf die Seite des Angeklagten zu stellen.
Ja, das habe ich auch getan in diesem Fall, weil ich es wusste, dass er es nicht gewesen sein kann. Ich hatte die gesamten Akten. Ich hatte also im Gegensatz zu den anderen Kollegen den gesamten Fall vor Augen und musste mich nicht von der Staatsanwaltschaft füttern lassen, die auf dem Holzweg war und die auch eine sehr, sehr, sagen wir mal, fragwürdige Pressearbeit gemacht hat, sondern ich wusste, dass die Staatsanwaltschaft und dann später auch das Gericht, das ja diese Hauptverhandlung zugelassen hat, zu meiner großen Überraschung, dass die nichts in der Hand hatten. Ich wusste nicht, was sie ihm beweisen wollen. Sie hatten nichts. Sie hatten eine Zeugin, die lügt. Und auf der anderen Seite hatte sie einen Angeklagten, dem einfach überhaupt nichts nachzuweisen war. Und wo ich mich gefragt habe, was wollen die hier mit diesem Prozess? Und dann haben sie ihn ein Jahr lang durch die Mangel gedreht und hinterher haben sie ihn erwartungsgemäß freigesprochen. Und dass man dann als Gerichtsreporter sich nicht still dahinsetzt und als braver Chronist diesen Unfug aufschreibt für die Bevölkerung, das ist ja wohl das Mindeste. Sondern dass man dann schon sagt, hier passiert ein Irrer. Fall. Also hier läuft eine Justiz amok. Und eine Polizei hat im Vorfeld versagt und die falschen Methoden angewandt und alles Mögliche geglaubt, was total widerlegt worden ist. Und dass man dann so etwas öffentlich macht, das ist ja wohl das Mindeste. Ich kann ja nicht jemandem, der in den Fluss gefallen ist, zugucken, wie der untergeht. Und dann am Ufer stehen und schreiben, ja, bitter, bitter, das ist das Schicksal. Aber wir müssen weiter an die Justiz glauben. Also das werde ich nicht tun. Dafür bin ich nicht da.
Haben Sie dann auch sowas wie Genugtuung gespürt, als es klar war, dass Sie eine der wenigen waren, die quasi auf der richtigen Fährte waren?
Ja, natürlich. Ich habe recht gehabt und das hat mich für den ganzen Angriff, ich bin ja damals auch sehr angegriffen worden, vor allem von den Leuten, die keine Ahnung hatten von dem Fall. Ja, das hat sich dann herausgestellt, dass die eben Unfug geschrieben haben und das war es ja auch.
Das war ja auch nicht der einzige Fall, in den Sie schon sehr tief eingetaucht sind. Sie schrecken ja auch nicht davor zurück, teilweise zu intervenieren in Fälle. Also es gibt ein Buch von Ihnen, Unrecht im Namen des Volkes. Und da haben Sie schon 2002 einen Artikel geschrieben. Vielleicht erzählen Sie einfach mal selber, um was es da ging.
Ja, der Unrecht im Namen des Volkes ist ein Buch, das sich mit einem doppelten Justizirrtum auseinandersetzt. Und diesen doppelten Justizirrtum habe ich selber aufgedeckt. Das war auch eine Falschbeschuldigung durch eine junge Frau, die hat zwei Männer beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Und das konnte nicht stimmen. Und die beiden Männer saßen aber schon. Also die saßen schon viele Jahre. Und der eine war sogar schon wieder raus und war schon in der Psychiatrie gelandet, weil er damit nicht fertig wurde. Und der andere saß noch. Und ich bin dieser Sache danach gegangen und habe nachgewiesen, dass das nicht gewesen sein kann. Und die beiden Männer wurden dann auch, ich habe noch einen Strafverteidiger hinzugezogen, Herrn Schwenn aus Hamburg. Und der hat es dann auch bei Gericht durchgekämpft, dass die beiden dann in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurden wegen erwiesener Unschuld. Und das war die Vorgeschichte zur Kachelmann-Geschichte. Ich habe dann bei dem Kachelmann-Fall, habe ich den Eindruck gehabt, ich bin in einem Déjà-vu. Und deswegen war ich auch so entschieden und deswegen war ich auch so giftig.
Wobei ja da die Linie zwischen Journalistin und Aktivistin schon auch irgendwann sehr dünn wird, oder?
Ja, das ist wahr. Ich bin eigentlich gegen Aktivismus im Journalismus, aber ich bin auch dagegen, dass man sich zum Chronisten von Unheil macht. Dann muss man eingreifen. Irgendwo ist eine Grenze. Und wenn ich als Journalist mehr sehe als der andere, und vielleicht in diesem Fall sogar mehr als das Gericht, dann muss ich das sagen.
Passend dazu haben Sie sich ein Lied ausgesucht. Georg Kreisler, Der Weg zur Arbeit. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
Mit diesem Lied verbindet mich eine ganz frühe Erfahrung, nämlich, dass ich mit Georg Kreisler aufgewachsen bin. Das war ein Sänger und Klavierspieler, der auf mich einen ganz großen Eindruck gemacht hat. Sehr, sehr intelligent. Fast schon dadaistisch in manchen seinen Liedern. Das Lied, das ich mir hier ausgesucht habe, handelt allerdings davon, dass NS-Täter nach 1945 davon gekommen sind. Und das beschreibt er. Er ist ja Jude gewesen. Und ich habe mit ihm das letzte große Interview geführt, vor seinem Tod. Und das war für mich ein sehr, sehr eindrucksvolles Erlebnis. Und ich habe mir, weil Georg Kreisler ein Teil meines Lebens ist, habe ich ihn hier mit aufgenommen in meine Playlist.
Jeden Morgen gehe ich circa 8 Minuten lang, außer wenn ich krank bin, von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so. Ich bin nicht der Einzige. Für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung. Sie hat es schwer heute seit jenem grausigen Prozess. Ihr Mann ist eingesperrt wegen so mancher Überschreitung. Sie wurde freigesprochen, denn sie war nicht in der SS, obwohl sie wusste, was da vorging. Und ich grüße ebenso den Friseurgehilfen Navratil, der auch in der SS war. Oder war es die SA? Einmal hat er angedeutet, während er mir die Haare schnitt, was damals in Dachau mit dem Rosenblatt geschah. Er war erst 20, 12 Jahre jünger als der Rosenblatt. Jetzt ist er 50 und ein sehr brauchbarer Friseur.
Sabine Rückert, seit letztem Jahr machen Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Andreas Sendka einen Podcast. Zeitverbrechen heißt der, ist auch sehr erfolgreich. Wie suchen Sie die Fälle aus, die Sie in diesem Podcast besprechen?
Die Fälle sind die Fälle meines Lebens. Also die Idee kam nicht von mir. Ich wusste gar nicht, was ein Podcast ist, ehrlich gestanden, bis ich selber einen gemacht habe. Der Chef von Zeit Online kam zu mir und sagte, du, wir machen jetzt so Podcasts. Was hältst du davon, wenn du auch einen machst? Und dann habe ich gesagt, wie macht man denn das? Und dann sagte er, erzähl doch einfach die Fälle deines Lebens. Du hast doch so viele Geschichten erlebt im Gerichtssaal. Erzähl die doch mal. Und ich habe ja eben ganz viele Artikel auch geschrieben über 1000 Sachen, die mit Strafrecht und den Hilfswissenschaften und Psychiatrie und Polizei und alle möglichen Rechtsmedizin zu tun haben. Und ich habe da auch ein relativ großes, breites Wissen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte ich eigentlich machen. Und habe dann den Andreas Sendker gefragt, der Ressortleiter ist unseres Ressorts Wissenschaft. Und von dem ich wusste, dass er Rhetorik studiert hat. Der kann sehr gut sprechen und das habe ich dann auch immer gemerkt, wenn er in den großen Konferenzen die Themen seines Ressorts vorstellt. Keiner macht das so gut wie er. Kurz und trotzdem weiß man ganz genau, was drin ist und man hat auch noch Lust, das alles zu lesen. Und habe ich mir gedacht, den frage ich. Und dann habe ich ihn gefragt und habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, was das bringt und ob uns überhaupt einer zuhört. Wir setzen uns jetzt mal hin und fangen an, die Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich ihm jeweils den Artikel zugeschickt, der damals erschienen ist. Und ich selber hatte von den Fällen alles noch die Akten. Ich habe die alle aufgehoben. Und er weiß nicht mehr als das, was in diesem Artikel steht. Und ich weiß alles. Und ich weiß auch, wie ich draufgekommen bin und die ganzen Hintergründe und was das für Leute sind. Und so hat er also ein Grundwissen, aber er weiß nicht zu viel, um nicht das Gespräch kaputt zu machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen zu erzählen. Der erste Fall ging über Gewalt gegen Frauen. Es handelte von einer Frau, die ihren Mann erschießen ließ, weil er sie unglaublich schlecht behandelt hat. Und ich habe ja dann 2011 mit der Gerichtsreportage aufgehört und wurde Ressortleiterin im Dossier und ein Jahr später dann stellvertretende Chefredakteurin. Und in dieser Zeit konnte ich ja dann keine aufwendigen Recherchen mehr machen. So eine Gerichts- oder Kriminalreportage ist ja extrem aufwendig. Also man braucht sehr viel Zeit, man muss immer wieder versuchen, man muss auch manchmal lange Indizienprozesse aussitzen, also immer da sein, was extrem aufwendig ist, auch teuer. Das ist natürlich auch der Zeit zu verdanken, dass ich da so ein umfassendes Wissen mir ansammeln konnte, weil sie das alles finanziert hat. Und eben auch, als ich dann es nicht mehr selber machen konnte, habe ich dann andere beauftragt. Ich habe heute ein ganzes Heer von Kriminalreportern, die da auch mit Feuereifer bei der Sache sind und auch sehr, sehr aufwendig arbeiten. Und die habe ich dann angefangen einzuladen, sodass die ihre Fälle auch vorstellen können. Und wir führen dann zu dritt Gespräche oder wir sind zu zweit. Also das wechselt sich ab. Und die Hörerschaft steigt ständig an. Also wir haben ein erhebliches Echo in der Öffentlichkeit.
Das ist so, sogar schon so weit gekommen, dass Sie Fanpost bekommen.
Ja, ich bekomme viel Fanpost, sehr viel Fanpost, obwohl ich nirgendwo sage, wie ich erreichbar bin. Aber die Leute finden es trotzdem. Oder mir schreiben auch Leute, die wollen, dass wir ihren Fällen nachgehen. Also die Geschichten erlebt haben oder Sachen erlebt haben, die sie eindrucksvoll finden oder berichtenswert oder die sie selber sehr belasten. Und da schicke ich dann auch Reporter hin. Also wir machen dann immer eine kleine Versammlung. Und dann frage ich, ob da jemand Interesse dran hat. Und die meisten Fälle suchen wir dann auch tatsächlich auf.
Und was steht in so einer Fanpost drin?
Eine Fanpost steht drin, Sie sind die Größte. Ich will so werden wie Sie. Ja, es klingt jetzt doof, aber es ist die Wahrheit.
Aber es tut ja gut fürs Ego.
Ja, und ich freue mich auch. Ich freue mich auch darüber, dass der Podcast, obwohl er relativ anspruchsvoll ist und obwohl er dem Hörer auch einiges abverlangt an Nerven, weil wir ja auch relativ detailliert berichten, was passiert, aber auch an Grips. Und das ist nicht einfach. Und uns hören auch viele Studenten zu, Jurastudenten. Ich weiß auch, dass uns viele Rechtsmediziner zuhören. Es hören uns viele Polizisten zu, die sich nicht immer freuen über das, was wir da erzählen. Aber wir haben es uns nicht ausgedacht. Wir erzählen nur die Wahrheit.
Es gibt Ihnen ja eigentlich auch recht in dem, was Sie tun, weil Sie haben mal in einem Interview erzählt, dass die Gerichtsreportage in der Zeit noch nicht immer so angesehen war und so protegiert wurde, wie es vielleicht heute ist. Als Sie zur Zeit kamen, haben Sie erzählt, da wurden Gerichtsreporter eher schräg angeguckt.
Ja, also als ich zur Zeit kam, war die Zeit noch ziemlich anders als heute. Sie hat einen Kern, den hat sie behalten. Das ist dieser Kern, dass es auf den Autor ankommt. Also wir haben keine Vorgaben, sondern gerade die eigenen Gedanken und die eigene Recherche und die eigenen Weltsicht, die Vielfalt der Weltsicht ist der Reichtum der Zeit. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb es der Zeit heute im großen Blättersterben gut geht.
Aber Sie haben auch gesagt, es war nicht immer so. Es hat
Nein,
sich gewandelt.
Es war nicht immer so. Damals, als ich kam, war es auch schon so. Aber es kam niemand auf die Idee, Kriminalreportagen zu schreiben. Also es gab schon die eine oder andere einzelne Reportage. Es gab auch einen, wie ich fand, sehr ärgerlichen kleinen Gerichtsecke. Das war so ein 80-Zeiler, der jede Woche erschien. Da machte sich einer auf dem Amtsgericht lustig über die Angeklagten. Also da ging die feine Zeit. Wanderte da in die Amtsgerichte und berichtete da so, wie Sack und Pack sich schlägt und verträgt und wie der so königlich-bayerisches Amtsgericht, was da wieder Lustiges vorgefallen ist, aber völlig unter Ausblendung der Not der Leute, die da auch gestanden haben. Und das hat mich eher abgestoßen, diese Art von Berichterstattung, die habe ich auch nie gemacht. Mich über Leute lustig machen, das ist das Allerletzte, finde ich. Und dann habe ich angefangen, also richtige Geschichten zu schreiben, also große Kriminalreportagen. Und also ich weiß gar nicht mehr, was da mein erster war. Es ging nahtlos über und alles, was ich angefasst habe, wurde irgendwann mal zur Kriminalreportage. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass am Anfang niemand auf meine Kriminalreportagen reagiert hat. Also die wurden irgendwie ignoriert.
Ich habe mich innerhalb gefragt, der Zeitung jetzt.
Innerhalb der Zeitung, ja. Ich habe mich gefragt, warum. Also alle hatten sie gelesen. Es war jetzt nicht so, dass die nicht gelesen wurden, aber sie wurden nicht kommentiert. Man hatte dafür irgendwie keine Worte, hatte ich den Eindruck. Ob man das gut oder schlecht finden soll, ob die Zeit jetzt hier, die feine Zeit mit blutigen Händen und so weiter, das passt doch überhaupt nicht. Wir haben doch gar keine DNA für das Verbrechen. Das stimmt aber nicht. Sondern die Zeit hat eine große Zuwendung zum Leben und da gehört das Verbrechen oder die extreme Situation dazu und die habe ich abgedeckt.
Aber es ist interessant, was Sie erzählen. Ich habe letztens mit Jörg Buttgereit gesprochen, das ist ja der Horrorfilmregisseur der Nation und er sagt, in Deutschland ist das Verbrechen, gehört immer in die Schmuddelecke. Haben Sie das Gefühl, dass sich das geändert hat oder ist das tatsächlich noch so?
Also bei uns in der Zeit ist das nicht so. Das Verbrechen ist etwas, was aus der Schmuddelecke total herausgehört. Denn es ist immer ein Zeichen für die Verfasstheit einer Gesellschaft. Je nachdem, welche Verbrechen, in welcher Weise Verbrechen, in welchem Ausmaß Verbrechen geschehen, sagt es was über die Verfasstheit unserer Gesellschaft auch und aus und auch, wie wir damit umgehen, wie das dann geahndet oder auch nicht geahndet wird. Welche Verbrechen werden geahndet? Wer wird an den Pranger gestellt und wer kommt davon? Wir haben gerade Georg Kreisler gehört. Da geht es ja auch um das Davongekommensein. Und es gibt auch heute viele Leute, die davonkommen. Es gibt natürlich eine Zweiklassenjustiz. Natürlich werden die Kleinen gehängt und die Großen kommen davon. Das ist ganz häufig so und heute immer noch. Also in der Schmuddelecke hat das Verbrechen nichts verloren und ist es auch nicht. In der Zeit jedenfalls nicht.
Jetzt ist es ja so, für Rezipienten, also Leser oder Hörer im Fall vom Podcast, ist es ja auch nicht immer ganz einfach, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Also ich habe den ersten Podcast Zeitverbrechen gehört, da ging es um einen jungen Mann, der in Hamburg an der S-Bahn-Station Jungfernstieg einen anderen jungen Mann erstochen hat und das eigentlich ohne jeglichen Anlass. Also die kannten sich nicht, es gab keinen Anlass eigentlich dafür. Nein. Und ich muss sagen, nachdem ich das gehört habe, mich hat das bestimmt 3 Tage lang verfolgt. Also wirklich, dass ich so ein bisschen paranoide Anwandlungen hatte und so dachte, wenn der einfach irgendjemanden an der S-Bahn-Station ersticht, wer sagt, dass es mir nicht so passiert? Können Sie sich da so ganz frei davon machen?
Nein, kann ich nicht. Das ist auch nicht gut. Also wir haben ja jetzt auch erlebt, dass eine Mutter mit ihrem Kind vor die S-Bahn gestoßen worden ist. Das ist ja auch eine Anwandlung gewesen von jemandem. Hier war der Täter allerdings nicht psychisch defekt, sondern der hatte eine ganz lange und sehr, sehr interessante Vorgeschichte, die sehr, sehr viel sagt über Hamburg. Und deswegen habe ich den Fall auch vorgetragen. Es ist eben nicht so, die Tat selber hat 2 Sekunden gedauert. Aber die Vorgeschichte war das gesamte Leben des Täters. der fing quasi mit der Geburt an, sich auf diese Tat vorzubereiten. Und alle haben ihm nach Kräften dabei geholfen. Und auch die Behörden Hamburgs, die Justiz Hamburgs, sein eigener Rechtsanwalt, sind alle mit Schuld an dieser Tat. Und das war das Thema. Und deswegen gehört das Verbrechen nicht in die Schmuddelecke, sondern das Verbrechen ist Ausdruck unserer Gesellschaft, in diesem Fall der Ausdruck der Hamburger Behörden.
Jetzt will ich trotzdem nochmal auf Sie zurückkommen.
Ja.
Also verfolgt Sie so einen Fall auch manchmal oder haben Sie auch manchmal...
Ja, natürlich verfolgen mich die Fälle, klar, na klar. Aber sie ergreifen mich jetzt nicht so in dieser Weise, dass es dann mein Leben bestimmt. Das nicht. Aber ich weiß natürlich, wozu Leute fähig sind. Und das habe ich schon im Hinterkopf.
Und gibt es noch irgendwas, mit dem Sie sich komplett mal freimachen im Kopf? Also nicht an die Arbeit denken, von der Sie ja wahrscheinlich sehr viel haben. Gibt es irgendwelche Hobbys, irgendwas, was Sie...
Ich habe früher sehr viel geritten. Ich hatte auch mehrere Pferde. Die habe ich aber verkauft, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Und jetzt jogge ich oder ich habe meine Familie. Also ich habe ja einen sehr großen Freundeskreis und bin sehr viel da unterwegs und habe auch viele, viele Feiern. Ich feiere sehr viel. Es ist auch so, je älter wir werden, mein Mann und ich, desto mehr Tage erklären wir zu Feiertagen. Es wird inzwischen alles Mögliche gefeiert. Schulanfang, Schulende und Geburtstage und Namenstage und noch weitere Namenstage und noch die Geburtstage von Katzen und Hunden. Also dem Feierdrang ist nichts, keine Grenze gesetzt. Aber ich habe neben der Arbeit nicht viel ansonsten, was mich ablenkt davon. Also ich mache jetzt keine Kriminalreportagen mehr. Ich mache ja jetzt sehr viel in der Zeit. Ich mache die Titelgeschichten in der Zeit. Ich habe sehr viel mit den Kollegen zu tun, mit denen ich ja eine nach der anderen entwickeln muss. Also eine Titelgeschichte nach der anderen entwickeln muss. Und das ist dann die Erholung sozusagen. Also ich erhole mich von der Arbeit durch die Arbeit.
Hören wir noch ein Lied, das Sie mitgebracht haben. Udo Jürgens, Ich weiß, was ich will.
Dein Haar weht im Wind. Von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube, nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht, ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich, ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind.
Sabine Rückert ist mein heutiger Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und sie hat sich Udo Jürgens rausgesucht. Ich weiß, was ich will.
Ja, Udo Jürgens ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingssänger. Der gehört eigentlich nochmal in die Generation meiner Eltern. Aber dieses Lied finde ich toll, weil es hat einen unglaublichen Wucht und einen Schwung und eine Zuversicht. Und ich weiß, was ich will. Das ist auch etwas, was ich nur jedem wünschen kann und was ich mir selber wünsche und was ich auch oft fühle, aber was ich auch vor allem Frauen wünsche, dass sie wissen, was sie wollen und dass sie sich durchsetzen. Und deswegen habe ich es mir gewünscht, dass sie es spielen.
Das ist ja auch in Ihrer Position als stellvertretende Chefredakteurin der Zeit wahrscheinlich unabdingbar, dass man weiß, was man will. Was ist denn Ihre Vision für die Zeitung?
Die Vision für die Zeitung ist, dass sie weiter an den Leuten bleibt und dass sie weiter einen so unglaublich guten internen Geist hat. Also wir haben eine Zeitung, in der es sehr, sehr gute Laune gibt. Wir machen auch immer wieder Umfragen unter den Mitarbeitern, wie fühlen sie sich, und die allermeisten fühlen sich gut und sind gerne da und wollen auch nicht mehr weggehen. Und das ist ein großes Kompliment für uns. Und für mich persönlich ist es auch noch ein großes Kompliment, dass zurzeit alle jungen Frauen Kinder kriegen. Dazu habe ich sie auch immer ermutigt, dass sie das tun. Inzwischen sind es fast ein bisschen zu viele Kinder, weil die Frauen fallen alle aus. Aber sie kriegen mit großer Freude Kinder. Und das heißt, sie verlassen sich auf die Zeit. Sie verlassen sich auf uns, dass sie wiederkommen können und dass sie da nicht irgendwie rausgemobbt werden oder dann um ihre Karrierechancen betrogen werden, sondern dass sie in Ruhe ihre Kinder kriegen können. Und da bin ich sehr froh drüber und freue mich drüber.
Und für Sie persönlich, Sabine Rückert, Sie sind 58 Jahre alt, Sie sind stellvertretende Chefredakteurin. Kann da noch irgendwas kommen?
Ja, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, wer nur den lieben Gott lässt walten, immer wenn eine Tür zuging, geht eine neue auf. Und ich mache mir um mich selber nun wirklich die allerletzten Sorgen.
Gibt es denn noch irgendeinen Traum, den Sie sich noch erfüllen wollen, vielleicht auch abseits der Arbeit?
Ja, ich habe mir auch schon was vorgenommen. Also ich werde, also entweder werde ich nochmal ein Buch schreiben über meine Wohngemeinschaft. Das ist eigentlich auch eine Serie wert, muss ich sagen, weil wir so viel Unfug erleben und so viel verrücktes Zeug. Wir besitzen auch alles gemeinsam. Also das Haus, das wir gekauft haben, der Garten und so weiter, das gehört uns allen gemeinsam. Das ist ein richtiger kleiner kommunistischer Laden.
Wie viele Leute wohnen da?
Ja, es sind fünf Erwachsene. Meine Schwester wohnt jetzt auch noch da und dann unsere Kinder, die natürlich immer größer werden, dann langsam ausziehen, dann wiederkommen und Freunde wohnen inzwischen auch noch da. Dann haben wir auch ein bisschen was vermietet. Also es ist ein bunter Haufen und da passiert natürlich ständig irgendwas und das ist sehr lustig. Aber was mich dann wirklich interessiert, ist, dass ich dann später, wenn ich irgendwann mal in Pension gegangen sein werde oder so, dann werde ich mich um Kinder kümmern, die benachteiligt sind. Denn ich weiß, dass Benachteiligung in der frühen Jugend der Kern ist des Verbrechens im späteren. Und deswegen hat es mich immer gewundert, dass man Jugendämter, die Jugendfürsorge oder so zusammenspart. Denn das, was man da spart, gibt man dann später bei der Aufpäppelung von Verbrechern und bei der Resozialisierung und bei der Wiedergutmachung bei Opfern wieder aus. Also das ist und zwar um das Vielfache. Also deswegen sollte man alle Kraft, die man hat, in die Jugend stecken. Denn da ist die Zukunft drin und auch eben die gute oder die böse Zukunft, je nachdem.
Damit gehen diese Zwischentöne zu Ende mit der stellvertretenden Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, die auch die Autorin des Zeitverbrechen-Podcasts ist, Sabine Rückert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren.
Ja, ich bitte auch bei dem letzten Lied alle Hörer noch einmal darauf zu achten. Der Schluss des kommenden Liedes, das ist das Wichtigste.
Und bevor wir dieses Lied hören, noch ein kleiner Hinweis, denn nächste Woche begrüßt Sie mein Kollege Joachim Scholl zu einer ganz besonderen Ausgabe der Zwischentöne. Eine Ausgabe, die Sie natürlich wie gewohnt online und auch an den Radiogeräten hören können, bei der Sie aber auch diesmal live dabei sein können. Und zwar im Funkhaus des Deutschlandfunks am Raderberggürtel 40. Am 22. September findet dort nämlich ein Tag der offenen Tür statt. Kommen Sie vorbei, hören Sie zu. Schön, dass Sie hier zugehört haben. Mein Name ist Anna Seibt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Und ich Ihnen auch.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.